Liebe Geschwister und Freunde, ich habe mich auf die heutige Predigt sehr gefreut. Als ich vor 35 Jahren mein Leben dem Herrn Jesus anvertraut habe, da war mir dies auch sehr wichtig und wertvoll. Seit 24 Jahren stehe ich jetzt auch so auf den verschiedenen Kanzeln und predige das Wort Gottes. Ich möchte euch heute sagen, wofür mein Herz schlägt, was für mich das Zentrum ist und was niemals und unter keinen Umständen in den Hintergrund gerückt werden oder gar aufgegeben werden darf. Manchmal fragt man sich ja, was würdest du mitnehmen, zum Beispiel an einem Buch, wenn du auf eine einsame Insel gehen müsstest, hättest nur ein Buch zur Auswahl, was würdest du mitnehmen? Ich könnte diese Frage einmal auch anders formulieren. Du hast nur noch eine Predigt zu predigen. Und die Zuhörer, die du vor dir hast, die könnten nur noch diese Predigt hören. Was wäre dein Thema? Als Paulus zum ersten Mal in die Stadt Korinth ging, da scheint er diesen Gedanken zu haben. Und nicht nur dort in Korinth, sondern auf seine ganze Missionstätigkeit, die wurde von einem speziellen und bestimmten Thema geprägt. Dieses Thema betonte er immer wieder und er wollte es den Menschen nahebringen. Der Bibeltext, über den wir heute nachdenken, ist kurz. Er besteht aus zwei Versen und diese Verse befinden sich im 1. Korintherbrief, Kapitel 2, die Verse 1 und 2. In unseren Gemeindebibeln, die man sich auch nehmen kann, hier kurz vor dem Ausgang links und rechts, da finden wir diesen Text auf Seite 1193. Also 1. Korinther, Kapitel 2, 1 und 2. Ich möchte den Text lesen. Da heißt es: Und ich, als ich zu euch kam, Brüder, kam ich nicht mit Vortrefflichkeit der Rede oder Weisheit, euch das Zeugnis Gottes zu verkündigen. Denn ich hatte mir vorgenommen, unter euch nichts anderes zu wissen, als nur Jesus Christus, und zwar als Gekreuzigten. Die Aussage ist klar. Paulus, der noch nie vorher in Korinth war, sagt: Ich kam zu euch. Und dann sehen wir, dass er sich vorher schon einmal Gedanken gemacht hat, also ich gehe jetzt nach Korinth, was will ich diesen Leuten dort sagen? Was sollen die Korinther mitbekommen? Und wie soll ich es sagen? Wie soll ich es sagen, wenn die das nur ein einziges Mal hören von mir? Sie sind versammelt und dann gehen sie und sehen mich nie wieder. Was sollen die mitbekommen? Paulus will nicht mit einer ausgefeilten Rede vor sie treten. Sehen wir in Vers 1. Sie sollen nicht sagen am Ende des Gottesdienstes: Das war ja ein Ohrenschmaus. Welch tiefe Gedanken der Paulus hatte. Mein Geist ist dadurch sehr befriedigt worden. Wie feinsinnig er doch gesprochen hat, wie tief philosophisch. Gedanken über Gott und das Leben. Alle Achtung, der Paulus. Paulus war sicherlich in der Theologie oder in der Lehre über Gott sehr bewandert. Aber er wollte seine Predigt nicht mit vielen Fremdwörtern schmücken, nicht weit verzweigte Gedanken haben, von einem Gedanken auf den nächsten hüpfen und die Zuhörer hätten nur noch so gestaunt. Er hatte nur eines im Sinn. Er hatte einen Mittelpunkt und um den drehte sich alles. Sein Thema hieß Jesus allein. Was hat Paulus sich vorgenommen? Von was wollte er Abstand nehmen bei der Predigt und beim Reden mit den Zuhörern? Er will Abstand nehmen von allen anderen theologischen Fragen, wenn er zum ersten Mal zu den Korinthern kommt. Er wollte von allen theologischen Fragen Abstand nehmen, die nicht Jesus Christus betreffen. Und er wollte auch davon einmal Abstand nehmen, wenn wir Jesus überhaupt im Blick haben, was Jesus vor seiner Kreuzigung so getan hat, sein vorbildliches Leben. Schauen wir in den Bibeltext. Es geht nicht um seine Wunder, Jesus als Heiler. Es geht um seine Wunden, nämlich Jesus als Heiland. Paulus sagt damit nicht, dass das uninteressant wäre oder dass das vielleicht sogar schädlich oder schlecht wäre. Nein, es ist sicher wichtig. Es ist wichtig, über den Heiligen Geist nachzudenken. Es ist wichtig, über die Gemeinde nachzudenken. Es ist wichtig, über ein gottwohlgefälliges Leben nachzudenken und auch darüber zu lehren. Natürlich. Es ist wichtig, über die Gaben des Geistes nachzudenken, über die Frucht des Geistes nachzudenken, über Himmel und Hölle nachzudenken, über die Zukunft dieser Welt. Steht alles in der Heiligen Schrift, ganz klar. Aber eines muss dies alles überstrahlen. Ein Gedanke muss den Menschen zu Gott und die Christen zueinander führen, nämlich: Jesus Christus hat sich für mich kreuzigen lassen. Jesus allein. Christus, der Gekreuzigte. Das ist das Thema von Paulus und über diesen Schatz und über diese kostbare Perle werden wir uns jetzt einige Gedanken machen. Die Predigt vom Gekreuzigten ist ohne Alternative, ist mein erster Punkt. Da gibt es keine Alternative dazu. Unbestreitbar ist Paulus derjenige, der von dem Herrn Jesus am meisten gebraucht wurde, um die Information über den Sinn und Zweck von Jesus, von seinem Kommen, den Menschen deutlich zu machen. Er war Missionar. Das bedeutet, er musste immer mit Menschen sprechen über das, was Gott hier den Menschen anbietet. Paulus half den unbekehrten Menschen, die noch nicht Christen sind, Christus kennenzulernen. Und er gründete viele Gemeinden. Er war auch ein Lehrer und hatte denen, die Christen wurden, ausgezeichnet erklärt, welchen Schatz sie in Christus selbst haben. Und er war auch ein Verteidiger des Evangeliums und scheute sich nicht immer wieder, die heilbringenden Grundlagen herauszustellen, um wieder zu sagen, liebe Leute, die auf dem falschen Weg seid, bitte, was ist denn die Grundlage, worauf gründet ihr denn euren Glauben? Paulus berichtet über eine Begegnung mit Petrus, die er in Antiochia gehabt hat. Petrus hatte eine Auseinandersetzung mit Christen mit jüdischem Hintergrund. Da hatte er diese Auseinandersetzung gefürchtet. Denn diese Christen mit jüdischem Hintergrund machten damals deutlich, dass man nur Christ werden kann, wenn ein Heide erst einmal zum Judentum übertritt, wenn er sich dann beschneiden lässt und dann aus dem Judentum dann zu Christus kommen kann. Also ein Heide, so ein jemand, der nicht aus dem Volk der Juden kommt, der muss in ihrer Vorstellung erst Jude werden, um dann Christ zu werden. Der Paulus hat gesehen, hier wird etwas den Menschen aufgetragen, was so der Heiligen Schrift nicht entspricht. Der Heide, also der Mensch, der nicht aus dem Judentum kommt, der kann ohne über den Umweg des Judentums direkt zu Christus kommen. War ganz klar. Und dann hat der Paulus dem Petrus Folgendes gesagt. Ich lese aus Galater 2, Vers 14 bis 16. Das ist auf Seite 1221. Galater 2, 14 bis 16. Als ich, also Paulus schreibt das, als ich aber sah, dass sie nicht richtig wandelten nach der Wahrheit des Evangeliums, sprach ich zu Petrus vor allen. Es war also nicht im Geheimen, sondern er stand auf und sagt, Petrus, was machst du jetzt? Ja, andere haben dazugehört. Wenn du, das ist jetzt die Aussage, wenn du, der du ein Jude bist, heidnisch lebst und nicht jüdisch, was zwingst du die Heiden jüdisch zu leben? Wir sind zwar von Natur Juden und nicht Sünder aus den Heiden, doch weil wir erkannt haben, dass der Mensch nicht aus Werken des Gesetzes gerechtfertigt wird, sondern durch den Glauben an Jesus Christus. So sind auch wir an Christus Jesus gläubig geworden, damit wir aus dem Glauben an Christus gerechtfertigt würden und nicht aus Werken des Gesetzes, weil aus Werken des Gesetzes kein Fleisch, das heißt kein Mensch, gerechtfertigt wird. Am Anfang des gleichen Briefs, Galater 1, Vers 8 und 9, da kann Paulus sagen, aber selbst wenn wir oder ein Engel vom Himmel zu euch etwas anderes als Evangelium verkündigen würden, als das, was wir euch verkündigt haben, der sei verflucht. Wie wir es zuvor gesagt haben, so sage ich auch jetzt wiederum, wenn jemand euch etwas anderes als Evangelium verkündigt, als das, welches ihr empfangen habt, der sei verflucht. Original Bibeltext. Und er wundert sich dann, der Paulus, dass sich die Galater von anderen Predigern so umformen lassen. Er schreibt ja diesen Brief an sie und dann heißt es im gleichen, also Brief Kapitel 3, Vers 1, O ihr unverständigen Galater, wer hat euch verzaubert oder verhext, dass ihr der Wahrheit nicht gehorcht, euch, und jetzt kommt, Geschwister, denen Jesus Christus als unter euch gekreuzigt vor die Augen gemalt worden ist. Hier geht es nicht um eine Ikone, ja, dass da hier eine Ikone irgendwo steht, sondern es geht darum, der Paulus, als er zu den Galatern kam, hat er ein Thema gehabt, und zwar das Thema Jesus Christus. Und zwar am Höhepunkt seines Lebens, dass dieser Jesus für euch gekreuzigt worden ist. Paulus hatte dies zum Thema. Und die bestehenden Gemeinden oder die entstehenden Gemeinden erstmal, die sich aus Christen zusammensetzten, denen wurde das tief ins Herz gelegt. Jesus ist gekommen, um sein Leben am Kreuz für dich zu beenden, damit er die Last und Schuld deines Lebens vor Gott bezahlt. Natürlich ist er auch auferstanden und lebt, aber zuerst einmal dies, das sollst du behalten. Darüber sollst du nachdenken. Was sagt Paulus, als er zu den Korinthern kam? Haben wir ihn noch im Ohr? Ich hatte mir vorgenommen, unter euch nichts anderes zu wissen als nur Jesus Christus und zwar als gekreuzigt. Und Paulus wundert sich bei den Galatern, sie haben den gekreuzigten Christus aus den Augen verloren. Die Predigt vom Gekreuzigten und das Festhalten daran ist ohne Alternative. Auch wenn wir 40, 50, 60 Jahre im Glauben sind, wenn das nicht unsere Mitte ist, dann eiert unser Glaube. Dann haben wir die Mitte verloren. Wer dies verdunkelt oder vielleicht sogar durch etwas anderes verdrängt, ist ein Irrlehrer und sorgt dafür, dass andere das Heil nicht finden. Die Predigt, und das ist mein zweiter Gedanke, die Predigt vom Gekreuzigten ist Gottes Evangelium. Es ist bekannt, dass Gottes Botschaft immer auch vom Teufel angefochten wird. Hier ist Gottes Same gesät und dann kommt der Feind und sät Unkraut. Ja, wir sind auf einer Welt, wo beides passiert und beides wächst. Eine Frage, die ich oft Vertretern von Sekten stelle, ist diese: Bitte erklären Sie mir das Evangelium. Was sagt Ihre Gruppe, wo Sie zu Hause sind, was die gute Botschaft von Gott ist? Was ist das Evangelium? Ich möchte es einmal von Ihnen hören. Und dann lasse ich es mir erklären. Immer mit dem Wissen, Galater 1, Vers 8, wer ein anderes Evangelium sagt, der ist verflucht. Und wenn ich nun den Menschen ganz geduldig zuhöre, anhöre, ich will nicht gleich auf Konfrontation gehen, sondern ich möchte einfach wirklich wissen, was die Gruppe glaubt. Wenn ich es dann zuhöre, manchmal stelle ich eine Frage, habe ich sie richtig verstanden? Die gute Botschaft ist, dass wir den Namen Gottes richtig aussprechen. Habe ich es richtig verstanden? Ja, ja, wenn Sie das sagen, ja. Habe ich es richtig verstanden, dass man über Maria zu Gott kommt oder so? Ja, habe ich es richtig verstanden? Ja, ist das die gute Botschaft? Ist das die gute Botschaft? Ja. Und dann, manchmal habe ich es sogar aufgeschrieben, wenn sie zu mir nach Hause kommen und so, die einzelnen Punkte. Und dann frage ich, ob ich ihnen aus der Heiligen Schrift einmal einige Verse vorlesen darf. Und dann schlage ich mit Ihnen zusammen 1. Korinther 15 auf. 1. Korinther 15, 1 bis 4, das ist auf Seite 1205. Und ich versuche dann mit Ihnen ganz genau den Text zu lesen und nur den Text zu verstehen. Mehr nicht. Ich möchte es einmal lesen. Da schreibt der Apostel Paulus: Ich erinnere euch aber, ihr Brüder, an das Evangelium, gute Botschaft, das ich euch verkündigt habe, das ihr auch angenommen habt, in dem ihr auch feststeht, durch das ihr auch gerettet werdet, wenn ihr an dem Wort festhaltet, was ich euch verkündigt habe. Es sei denn, dass ihr vergeblich geglaubt hättet. Denn ich habe euch zuallererst das überliefert, was ich auch empfangen habe, nämlich, dass Christus für unsere Sünden gestorben ist nach den Schriften, dass er begraben worden ist und dass er auferstanden ist am dritten Tag nach den Schriften. Und dann heißt es nur, dass es noch einige Zeugen gegeben hat und so weiter. Aber Vers 1 sehen wir, dass es sich hier um das Evangelium handelt. Paulus hat es den Korinthern erklärt. Stimmt das? Was haben nun die Korinther mit diesem Evangelium gemacht? Es wird hier erklärt, wird gesagt. Sie haben es angenommen. Das heißt, sie haben es erstmal gehört. Das müssen sie ja zuerst mal, Information. Und dann müssen sie das in ihrem Leben aufgenommen haben. Sie müssen ihr Leben darauf bauen. Sie müssen diesem Evangelium vertrauen. Was noch? Es ist die Grundlage, darauf steht ihr. Was wird in Vers 2 gesagt? Wie kam das Evangelium? Oder was kann das Evangelium? Es hat die Kraft, den Menschen zu retten. Wir werden nicht gerettet durch schöne Gefühle. Vielleicht ist für manchen hier der Gottesdienst ein bisschen gefühlsarm, kann möglich sein. Aber das rettet uns nicht. Sondern uns rettet das Evangelium. Das rettet. Das Evangelium bringt uns in die Nähe Gottes und erspart uns die Verlorenheit für immer. Von Himmel und Hölle rede ich hier jetzt nicht, wenn ich mit zum Beispiel Zeugen Jehovas spreche, weil es dann gleich wieder ein Nebengleis geht. Ja, ich rede hier von gerettet sein und verloren sein. Ich persönlich weiß, es gibt Himmel und Hölle. Aber wenn ich mir jetzt erstmal den Menschen, der jetzt gegenübersteht oder der in einer falschen Religionsgemeinschaft ist, dann versuchen wir einfach den Text, so wie der hier steht, nachzulesen. Und da werden ein paar Fragen gestellt. Was ist, wenn man das Evangelium nicht im Zentrum hat? Dann geht man verloren. Dann ist man nicht gerettet. Vers 2, worauf legt Paulus noch Wert? Dass man es wörtlich und ganz genau nimmt. Ja, es geht hier um das Wort. Es heißt nicht, so wie manche Leute vielleicht auch denken, ja, die Bibel, die kann man sowieso nicht so richtig verstehen. Jeder legt sie anders aus und wir müssen ja immer so zwischen den Zeilen lesen, was eigentlich der Schreiber meint. Die Bibel ist doch kein Rätselbuch, ja, wo jeder selbst mal so ein bisschen überlegt, wie ist das jetzt so zu verstehen? Ist Jesus auferstanden? Vielleicht meint er ja nur, in meinem Kopf auferstanden, ja, ist nicht wirklich auferstanden und so. Das stimmt ja nicht. Sondern so wie das Wort ist, so glauben. Ja? Er wurde begraben, ins Grab gelegt. Ist nicht in meinem, ja, nicht in die Hoffnungslosigkeit der Jünger, ja, dass in dieser Weise Jesus begraben wäre, dass die Jünger einfach hoffnungslos waren und dann ist er auferstanden, weil die Jünger dann irgendwann mal Hoffnung hatten. Ja, dann nimmt man den Text nicht ernst. Wörtlich. Hier geht es um klare Formulierungen. In Vers 3 und 4 wird das ganze Evangelium beschrieben und da wird nichts ausgelassen. Da wird nicht gesagt, ach übrigens, es ist nur der Anfang des Evangeliums und hinterher kommen vielleicht noch andere Evangelien. Das heißt also, dass man noch verschiedene Gesetze halten muss, Beschneidung, Sabbat oder sonst was. Drei Dinge werden betont. Jesus Christus ist für unsere Sünden gestorben. Zweitens, Jesus war tatsächlich tot und wurde begraben. Und drittens, Christus hat den Tod besiegt, er ist auferstanden. Und dies allein genügt, um gerettet zu werden. Liebe Sektenmitglied, was war nochmal Ihre Botschaft? Was ist Ihre gute Nachricht? Wer den gekreuzigten und auferstandenen Christus aus dem Zentrum rückt und dann seine Lehrfragen auf einmal immer mehr in den Mittelpunkt kommt, der verdunkelt den Heiland. Der verliert die Mitte und die Rettungsbotschaft. Was ist das Evangelium? Oder wie es auch in 1. Korinther Kapitel 1, Vers 18 heißt, das Wort vom Kreuz. Das Wort vom Kreuz. Es ist die Botschaft, dass die echte und wirkliche Not des Menschen nicht in seinen äußeren Umständen liegt. Wir alle haben Nöte, mehr oder weniger. Aber diese Nöte, die wir hier auf dieser Welt haben, ist nicht die eigentliche und wahre Not. Damit möchte ich die nicht kleinreden. Aber es gibt eine Not, die so richtig deutlich wird, wenn wir am Sterbebett sind. Und da werden wir alle einmal hinkommen. Nicht Hunger, nicht Krankheit, nicht Krieg, nicht Gefangenschaft oder was in diese Richtung noch genannt werden mag, sind die wirklichen Nöte des Menschen. Die Not des Menschen ist sein Weg in die Hölle. Es ist die Verlorenheit, nicht in den Himmel zu kommen. Alles hier auf dieser Erde vergeht. Wir brauchen nur einige Jahrzehnte zu warten, aber dann kommt die Ewigkeit und dann wird die wirkliche Not sichtbar. Das Evangelium oder auch das Wort vom Kreuz macht deutlich, warum der Mensch verloren geht. Denn Jesus, der am Kreuz gestorben ist, hing deshalb dran, um den Menschen von dem zu befreien, was ihn in die Hölle zieht. Es sind seine Sünden. Es ist seine Rebellion gegen Gott. Oder seine Gottvergessenheit, seine Gleichgültigkeit, der auch so lebt, ohne einen Gedanken an Gott in Anführungsstriche zu verschwenden. Es ist seine Selbstgerechtigkeit, es ist sein Eigensinn, wie er sich den Glauben und sein Leben vorstellt, ohne sich von Gott und seinem Wort korrigieren zu lassen. Es gibt viele Leute, die an Gott glauben, aber ohne sein Wort und ohne sich wirklich von diesem auch korrigieren zu lassen. Was meint denn Gott über Glauben? Das Wort vom Kreuz macht die einzige Rettung auch deutlich. Nur durch Jesus. Nur ihn allein. Er kann allein von unserer größten Not befreien. Die Worte, Jesus starb für mich, drücken dies aus. Der Herr nahm nämlich mein sündiges Wesen samt meine Sünden durch sein Leben ans Kreuz. Und er bezahlte dort meine Sünden und mein sündiges Wesen, das immer wieder Sünden hervorbringt. Er bezahlt es mit seinem kostbaren Leben. Und dort am Kreuz erlebte der Herr Jesus den Zorn Gottes, der zu Recht über mein sündiges Leben zürnt, Als ob Jesus es getan hätte. Er hat's ja nicht. Er war ja der Reine. Ich bin ja der Schuldige. Aber Gottes Zorn donnerte auf Jesus. Und Jesus musste das aushalten. Und nicht nur für mein Leben, sondern für euer Leben und für das Leben der ganzen Welt. Und dann bezahlte Jesus die Höllenstrafen am Kreuz. Alles, was der Mensch jemals erleben würde in der Hölle, die Ewigkeit. Jesus hat dafür bezahlt. Und dann heißt das Evangelium für uns: Glaube an den Herrn Jesus und du wirst gerettet. Für uns ist es einfach. Keine Schmerzen. Aber der Preis war extrem hoch, können wir nicht ausmalen und ausdenken. Der Preis, den Christus bezahlt hat. Für uns heißt es, setze dein ganzes Vertrauen auf diesen Herrn und folge ihm nach. Weiche nicht zur Rechten und zur Linken. Schätze seine stellvertretende Tat am Kreuz immer wieder neu. Versuch niemals durch eigene Leistung, dem noch irgendwo etwas hinzuzufügen. Nicht, mach das nicht. Die Rettung wird allein durch den Retter geschenkt. Das Wort vom Kreuz ist allein gültig und nichts kann dem hinzufügen. Die Predigt vom Gekreuzigten soll auch in ständiger Erinnerung sein. Wie wichtig gerade der Kreuzestod und die Auferstehung ist, wird von dem Herrn Jesus selbst betont. Er fordert seine Jünger auf, ein Denkmal zu setzen. Nicht ein Denkmal aus Stein oder Holz, sondern als ein Denkmal, das in ihrer Gemeinschaft immer wieder im Zentrum ist. Der Herr Jesus sagt dabei, das tut zu meinem Gedächtnis. 1. Korinther 11, Vers 24, Seite 1202. Der Herr Jesus hat an keiner anderen Stelle seine Jünger aufgefordert, etwas zu seinem Gedenken zu tun. Er hat keinen Feiertag eingeführt. Er hat nur dies gesagt. Er hat kein Weihnachten eingeführt, kein Ostern, kein Karfreitag, kein Gründonnerstag und so weiter. Das heißt nicht, dass wir das nicht tun dürfen. Das bedeutet es nicht, aber er hat eines gesagt und das sollten wir tun. Es gibt kein allgemeines Gedenken, dass Jesus die Blinden geheilt hat. Also wir machen heute ein Jesus der Heiler-Tag oder ein Gedenktag von seinen Worten, dass er gute Predigten gepredigt hat. Das können wir alles in der Bibel nachlesen, aber da gibt es keinen Gedenktag. Kein Gedenken in der Weise. Nur eines, sagt der Herr Jesus, das tut zu meinem Gedächtnis. Es gibt auch einen Taufbefehl, das stimmt. Aber das ist nicht ein Gedenktag, was mit Jesus zusammenhängt. Das ist das, was Jesus hat an mir getan. Ja, ich darf ein neuer Mensch sein. Mein alter Mensch wird jetzt beerdigt. Ja, das stimmt. Aber eine Sache, da geht es nur um Jesus. Und diese Gedenkfeier hat eines im Zentrum, das wissen wir, Kreuz und Auferstehung. Er ist der Gekreuzigte, der Kelch und auch das Brot. Genau das, das Zentrum. So lange sollen wir es tun, bis er kommt. Jesus hat dies auch seiner Gemeinde anvertraut. Warum? Weil es das Zentrum ist. Ich sehe, die Zeit ist schon etwas vorgerückt. Möchte noch zusammenfassen. Welche Folgen hat dies für mein Glauben und als Leben als Christ? Es ist wichtig, dass die Hauptsache bleibt. So manche von euch wissen, dass auch Kirsten und meine Frau und ich aufbrechen, um, wenn Gott es schenkt, eine neue Gemeinde in Grassau zu gründen. Dabei treffen wir sicherlich verschiedene Christen, die alle irgendwie auch so ihre besonderen Eigenarten haben. Sie sind von ihrer eigenen Vergangenheit geprägt. Und wenn noch keine Gemeindestruktur da ist, da will jeder doch auch das, was er besonders schätzt, dass das doch auch alle anderen machen. Ich persönlich kann nur mit Christen zusammenleben, die Kreuz und Auferstehung wirklich, wirklich im Zentrum haben. Die nicht in dieser Weise leben, ja, Kreuz und Auferstehung ist schon irgendwie klar und natürlich wichtig, aber wir strecken uns nach mehr aus, nach Größerem, nach Geistesgaben, besondere Erkenntnis oder Tradition. Dazu kann ich mich nicht hingeben. Das Wort vom Kreuz muss eine ständige Freude der Verkündigung bleiben. Und auch in unserer Zeit ist das Evangelium ohne Alternative. Jesus Christus hat für die Schuld der Welt sein Leben gelassen. Er ist auferstanden und jeder, der an ihn glaubt und ihm nachfolgt, dem wird die Schuld vergeben. Christus, der gute Hirte, wird ihn deshalb in seinen Himmel führen. Dies muss der Mittelpunkt jeder christlichen Gemeinde sein und bleiben. Hier entscheidet sich Rettung und Verlorengehen. Was ist wirklich das Wichtigste? Was zählt zum Schluss, auch zu meinem Schluss? Paul Gerhardt hat in seinem Lied »O Haupt voll Blut und Wunden« folgende Verse geschrieben. Wenn ich einmal soll scheiden, ja, wenn das mal passieren soll, so scheide nicht von mir. Wenn ich den Tod soll leiden, so tritt du dann herfür. Wenn mir am allerbängsten wird um das Herze sein, so reiß mich aus den Ängsten Kraft deiner Angst und Pein. Hier sehen wir schon das Kreuz, ja? Kraft deiner Angst und Pein. Erscheine mir zum Schilde, zum Trost in meinem Tod und lass mich sehen dein Bilde in deiner Kreuzesnot. Dann will ich nach dir blicken, da will ich glaubensvoll dich fest an mein Herz drücken. Wer so stirbt, der stirbt wohl. Und genau, liebe Geschwister, in unserer letzten Stunde, wenn alle Gottesdienste, alle Arbeit für das Reich Gottes, alle Freuden und Leiden in dieser Welt zum Abschluss kommen, wenn wir da niederliegen und wir wissen, es geht nur noch in eine Richtung, es geht dem Ende zu, was kann uns da helfen? Für mich gibt es nur einen Satz. Jesus starb für mich. Amen.